Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das geht schon in diese Richtung des Reiches Gottes. Ein Punkt, der immer sehr gerne sehr emotional diskutiert wird, der die Gemüter immer so schön erhitzen lässt. Deswegen hoffe ich, dass ihr nicht alle schon euer Pulver verschossen habt. So haben wir noch ein bisschen was zur Diskussion, wenn wir hier damit fertig sind. Es geht eigentlich eher um einen Vergleich von verschiedenen Modellen. Aber ich kann gleich sagen, ihr wisst ganz genau, es kann nur eines von denen richtig sein. Also selbst wenn ich jetzt hier 50 Modelle vorstellen würde, müssten mindestens 49 davon falsch sein. Mindestens. Können auch sein, dass alle falsch sind. Es sind schließlich nur Modelle. Und deswegen will ich euch gleich sagen, welches das richtige Modell ist, um euch nicht groß auf die Folter zu spannen, denn es steht im 1. Test 5, 16 bis 22. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, danksagt in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Der Geist lösche dich aus, Weissagung verachtet, prüfet alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Fangen wir an. Es geht zuerst um so ein paar einleitende Worte. Ich werde ein bisschen was sagen zu Hermeneutik, Reich Gottes, Endzeit, Entrückung, Wiederkunft, Zukunft Israels, Offenbarung, tausendjähriges Reich, Himmel und Erde und danach die drei Grundmodelle kurz vorstellen und dann noch so zwei Modelle, die auch noch dazugehören, ja, aber die nicht zu den Grundmodellen gehören, eher Ausprägungen sind. Und dann kurzer Ausblick. Also wie ich schon sagte, es ist ein Thema, was eben äußerst kontrovers diskutiert wird. Kurz zum Wort, zum griechischen Wort Echatos und Logos, eben letztes Wort, Endzeit, Dinge, die am Ende geschehen werden. Ein wichtiger Unterschied ist, was ich hier beschreiben möchte, ist die allgemeine Eschatologie im Gegensatz zur individuellen Eschatologie, die eben die Frage von Tod, Unsterblichkeit, Zustand der Verstorbenen beschreibt, während das, was wir hier kurz anschauen möchten, sind die Ereignisse, die uns gegen Ende des gegenwärtigen Zeitalters betreffen. 27% der Bibel bestehen aus Vorhersagen über die Zukunft und die Wiederkunft Christi wird 319 Mal erwähnt. Und jetzt ist die Frage, was ist ein eschatologisches Modell? Also mithilfe der biblischen Zukunftsaussagen sollen die endzeitlichen Ereignisse eine schlüssige Darstellung liefern. Die hier behandelten Modelle gehen von der göttlichen Autorität der Bibel aus und der persönlichen Wiederkunft des Messias. Thomas Schirmacher, bekannter Theologe, schreibt dazu eben die Schrift, selbst ist die letzte Instanz und muss sich selbst auslegen. Die Existenz verschiedener Sichtweisen der Endzeit sollte uns vorsichtig machen, eschatologische Fragen nicht überzubewerten und bereit machen, den Standpunkt anderer anzuhören und mit der Schrift und der Hand zu überprüfen. Ich denke, das geht auch vor allem nicht jetzt darum, aufzuzeigen, was ist jetzt korrekt oder was ist nicht korrekt. Es geht auch gar nicht darum, irgendein Endzeitmodell aufzuzwingen. Es hilft aber sicherlich, wenn man auch so die Grundposition der verschiedenen Modelle kennt und weiß, was für Stärken und Schwächen diese haben, dass man über sein eigenes Modell vielleicht ein bisschen kritischer nachdenkt oder es vielleicht vertieft anschaut. Vielleicht hat man gewisse Fragestellungen nicht so ganz berücksichtigt und kann da nochmal in sich einkehren und schauen, was das für einen selbst bedeutet. Eben festgefahrene Denkvoraussetzungen sind natürlich immer ein schlechter Ratgeber, nicht nur bei der Frage der Trinität, auch generell. Wenn jemand natürlich eine ganz spezielle endzeitliche Brille aufhat und meint mit viel, mit ganz besonders auf einigen Versen zu pochen, ist eine konstruktive Diskussion natürlich nicht ganz so einfach. Und wie Demosthenes es 348 vor Christi, da ist er geboren, gesagt hat, wir glauben immer das, was wir glauben wollen. Und das ist eine Aussage, die kann man ruhig so stehen lassen. Ich will auch gleich ganz hart einsteigen, damit es euch nicht langweilig wird. Jetzt haben wir viel gegessen, jetzt müssen wir den Puls wieder ein bisschen draufbringen. Und das ist eine Aussage von Fruchtenbaum. Die ist, er ist ein ganz bekannter jüdisch-messianischer Theologe, der lebt in Amerika, hat extrem viele Bücher geschrieben, auch in Bezug auf Endzeit. Seine Endzeit-Schinken sind wirklich sehr, sehr dick, also da muss man viel Zeit mitnehmen, wenn man sowas durchlesen möchte. Ich habe ein bisschen noch was rausgenommen. Wer kennt die Literatur von Hall Lindsay? Erde, wohin heißt das Fragezeichen? Das ist über 5 Millionen Mal gedruckt worden. Zur Zeit, als eben die Sowjetunion noch existierte, das kommunistische Reich in China, und da war das Feindbild natürlich ganz klar. Und dann kommen eben solche Sachen. Gog, der Sohn Jafets, der dann irgendwann mal von Norden, wie es bei Hesekiel so schön heißt, dann angreifen wird, dann war dann klar, wenn man nämlich guckt geografisch, da ist Israel, und wenn man dann geografisch nach Norden hochgeht, auf der Kugel, was findet man da oben? Bingo! 100 Punkte! Und das hat ihn dann natürlich dazu veranlasst, aufzuzeigen, eben sofort die ganzen Personen, die dort, oder eben Fürst Rosh, Mechech, Tubal und wie sie alle heißen, den entsprechenden Landesnamen dann zuzuordnen. Ich habe das hier gemacht, so wie Arnold Fruchtenbaum es gezeigt hat. Und der Hal Lindsey macht es eigentlich auch. Hat dann auf den Dritten Weltkrieg hingewiesen, der kurz bevorsteht. Und gerade in politisch schwierigen Zeiten haben solche Endzeitmodelle natürlich immer Hochkonjunktur. Das ist natürlich klar. Man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, sein Endzeitmodell daran auszulegen, was jetzt zum Beispiel die Bild-Zeitung aktuell geschrieben hat über eine Hochwasserkatastrophe oder was die New York Times gerade schreibt. Das kann man natürlich machen, aber ich bin jemand, der ratet immer so ein bisschen zur Vorsicht. Man sollte eben trotzdem versuchen, seinen Puls bei solchen Sachen möglichst tief zu halten, damit man vielleicht mit dem Mund oder mit dem Herzen vielleicht doch dann noch etwas schneller reagiert als mit dem Verstand. Wichtige Indikatoren im Zusammenhang von Endzeitvorstellungen. Es gibt ja so ein paar Punkte, auf die gerne eingegangen wird. Stellung des Versuchers, Status Israels, sichtbare Zeichen, wer sind die 144.000? Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte, auf die ich kurz eingehen werde. Wer kennt die Webseite Rapture Ready von euch? Rapture Ready, das ist eine Webseite in Amerika, wenn ihr das googelt. Das ist so eine ultra-dispensationalistische Webseite, die eben all diese Katastrophen, die ankommen, in eine Tabelle gestellt haben. Und dann sind Kennzeichen wie eben Zustand Israels, Erdbeben, politische Situation, Verfolgung der Juden etc. Das sind so 50 so Kategorien. Jede ist gleich gewichtet von 1 bis 5. Und dann, je nachdem, wie viele Punkte von allem erreicht werden, sagen Sie dann sozusagen, wir sind im roten Bereich, dann schreiben Sie Fasten Sealed Belt, also anschnallen, die Reise geht gleich los. Und wenn die Punkte sozusagen nach unten zeigen, dann heißt es, grüner Bereich, keine Panik, wir gehen noch nicht alle weg. Ja? Ist eine witzige Seite, wer Zeit hat, kann sich das mal anschauen. Da sind eben die ganzen Kriterien aufgeführt, nur so als kleiner Einschub. Da steht hier nicht drin, aber nur so nebenbei. Gut, kommen wir zur Hermeneutik. Die Frage ist natürlich immer, wie legt man Texte aus? Das ist immer so eine ganz, ganz kritische Frage. Was macht man mit all diesen wundervollen Versen in der Offenbarung? Und da gerade je nach Endzeitmodell wird das natürlich entsprechend anders bewertet. Manche Sachen werden natürlich als Metapher gesehen, welche selbstverständlich klar sind. Wenn es heißt, dass die Böcke von den Schafen geschieden werden, dann ist es natürlich klar, dass da nicht im wörtlichen Sinne von Böcken und Schafen gesprochen wird. Aber dann gibt es dann Punkte, wo man sich dann noch fragt, okay, was ist mit diesen 1000, was ist mit diesen 144.000, mit den 42 Monaten, den 1260 Tagen etc. Da sind auch so andere, sind die jetzt auch symbolisch gemeint oder so, unterscheiden sich dann immer die Geister, wie weit kann man da jetzt in die Symbolik reingehen oder nicht. Und das ist auch anhand der Endzeitmodelle dann auch ersichtlich. Eine ganz wichtige Regel, die man eigentlich fast bei allen Endzeitlern irgendwo findet, ist die, die der bekannte Theologe David L. Cooper geschrieben hat. Wenn der einfache Sinn einer Schriftstelle den gesunden Menschenverstand einleuchtet, dann suche keinen anderen Sinn. Versuche deshalb, jedes Wort in seiner ursprünglichen, einfachen, gewöhnlichen und wörtlichen Bedeutung zu erfassen, wenn nicht der unmittelbare Textzusammenhang im Licht anderer, ähnlicher biblischer Aussagen und unumstößlicher fundamentaler Wahrheiten betrachte, deutlich in eine andere Richtung weist. Das findet ihr eigentlich fast überall. Und ich finde, das ist sehr, sehr weise gesagt, weil die Gefahr besteht dann natürlich immer, davor ist wahrscheinlich niemand gefeit, weil wir halt keine Roboter sind, dass wir immer mit unseren Denkvoraussetzungen gewisse Verse versuchen zu interpretieren. Das ist ein Problem, was wir alle haben. Das geht, da muss man gar nicht auf den Finger zeigen, da kann man den erstmal auf sich selber zeigen. Das ist immer ganz wichtig. Und ich denke trotzdem, eben wenn es um Punkte geht, wo man sich vielleicht, was ist das jetzt? Ist das eher symbolisch? Kann ich das wörtlich nehmen? Und es gibt halt Leute, die eine gewisse Endzeitvorstellung haben, aber natürlich ganz große Bauchschmerzen bei ganz bestimmten Versen bekommen. Ja? Und dann ist halt die Frage, was macht man mit diesen Versen? Das Reich Gottes. Die Gottesherrschaft hat eine visionäre, gegenwärtige und eine reale, zukünftige Komponente. Mit dem Kommen des Menschensohnes wird das Reich Gottes eingeleitet. Johannes der Täufer und Jesus in seiner Erstverkündigung haben das Reich Gottes angekündigt. Im Heilswirken Jesu Christi wird es sichtbar. Eben, da steht auch Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Ich glaube, das haben wir in den letzten 3 Tagen eine ganze Menge mal gehört. In welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet, haben wir auch schon sehr oft gehört. Und wie ich heute Morgen schon sagte, eben dein Reich komme. Das Gleichnis vom Seemann haben wir auch schon gehört. Das Senfkorn, das am Wachsen ist. Die Geheimnisse des Gottesreiches werden in Matthäus 13 erklärt. Was ich unten dann geschrieben habe, also ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwo in einem jetzt schon und noch nicht stehen. Und habe das aber so betont, dass betont man das jetzt schon, wird man zum Schwärmer, betont man das noch nicht, macht man das Heilswerk Christi klein und verkennt, dass die Herrschaft Gottes mitten in der Welt der Sünde angebrochen ist. Das Spannungsfeld zwischen dem angebrochenen Gottesreich und dem noch nicht vollendeten stehen einander immer wieder deutlich gegenüber. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt. Einerseits ist die neue Schöpfung schon angebrochen. Die könnt ihr dann ja alle nachlesen, wenn ihr möchtet. Andererseits ist die neue Welt immer noch zukünftig. Einerseits sind die Gemeindemitglieder schon Bürger des Himmels, andererseits aber sind sie immer noch auf der Erde. Einerseits sind wir schon erlöst, andererseits warten wir noch auf die Erlösung des Leibes. Einerseits sind wir mit Christus auferstanden, andererseits warten wir noch auf die Auferstehung bei der Wiederkunft Christi. Da wird dann der König sagen zu denen zu meinem Rechten, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn dieser Welt. Und der siebte Engel posaunte und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier eine, noch mal kurz zu den Postmillianisten, aber wir kommen dann noch später dazu, was bedeutet. Also die haben in den, was das Reich Gottes betrifft, wirklich in den letzten 200 Jahren, das sind die, die glauben, dass es eigentlich immer besser wird, dass es einfach immer positivistischer wird, sage ich mal, alles sich immer weiterentwickelt, dass die haben wirklich, wie es hier so schön geschrieben steht, im 18. Jahrhundert eine große Rolle gespielt in der Entwicklung des Missionsdenkens. Das Problem bei gewissen futuristischen Vorstellungen ist, dass man sagt, du, wir sind jetzt hier, es ist alles in Ordnung, die Welt geht sowieso den Bach ab, also was soll ich mir jetzt noch einen großen Kopf machen? Während andere dann sagen, nein, es ist, und das war sicherlich auch eine große Entwicklung bei den Postmillennialisten, sagen, nein, wir werden uns jetzt maximal anstrengen, wir werden alles geben und schauen, dass wir das Evangelium bis in die Enden dieser Welt tragen können. Das Endzeit und Entrückung, das ist auch immer so ein ganz heikles Thema. Am Ende der Zeit wird es bei einer wörtlichen Inspiration der Offenbarung zu großen Katastrophen kommen. Die Offenbarung des Johannes wird sich erfüllen mit all den Ankündigungen, eben Schalen, Posaunen und so weiter. Muss die Gemeinde durch die Trübsal oder muss sie nicht? Das ist halt immer auch so ein Punkt, wo die Leute immer äußerst emotional reagieren, wenn es darum geht. Ja. Die Bibel spricht davon, dass es zu einem großen Problem kommen wird. Dies wird die sogenannte allgemeine Trübsal genannt. Eben der Präterismus besagt, dass das eigentlich schon vorgezogen ist und dass diese Sachen sich eben entweder um 70 nach Christi bei der Zerstörung des Tempels zugetragen haben. Manche sagen auch, es könnte eben, als der Untergang Roms kam, im 5. Jahrhundert vollzogen haben. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei unter der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihm hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei den Herren sein aller Zeit. Das sind natürlich so Punkte, die gerne aufgenommen werden von Personen, die an die Vorentrückung glauben. Die sagen, du, da gibt es so schlimme Sachen in diesen 7 Jahren. Eben, das Wasser wird zu Blut, diese ganzen Vernichtungen. Und dann sagen sich einige, da können wir doch gar nicht rein. Andere sagen, ja, wir müssen da geläutert werden. Aber andere sagen, Gott hat uns so lieb und wir sind so toll, der wird uns vorher hochziehen. Die anderen werden unten alle platt gemacht werden. Und wenn sozusagen diese 70. Daniel-Woche erfüllt ist, dann werden die sozusagen wieder runterkommen. Aber wir kommen dazu noch zu den einzelnen Endzeit-Modellen. Für Anhänger einer wörtlichen Entrückung wird Henoch und Elia als Vorstattung im AT zitiert. Da seht ihr das, die wurden ja auch hinweggenommen. Und Leute, die an eine Entrückung glauben, so eine wörtliche Entrückung, die zitieren dann immer solche. Die sagen, ja, siehst du, die sind ja auch so hochgeflogen. Das wird dann als eine Art Vorschattung genommen für diese Trübsal. Die Anhänger einer wörtlichen Zitierung einer wörtlichen Entrückung zitieren Henoch und Elia. Ein wichtiger Aspekt zu diesem Thema ist der Zeitpunkt, wie ich schon sagte. Kritikpunkt dazu ist, dass an dem Tag der Herr kommen wird wie ein Dieb in der Nacht und ganz plötzlich und unerwartet. Wenn die Gemeinde somit durch die Trübsal müsste, dann wüsste sie ja die Ankunft Christi. Wenn diese 70. Jahrwoche tatsächlich 7 Jahre werden, also 7 mal 365 Tage, dann könnte man sich das ausrechnen. Ein wichtiger Punkt ist das Buch der Offenbarung selber. Das Wort Gemeinde kommt interessanterweise in der Offenbarung 1 bis 3 19 Mal vor und im Kapitel 22 einmal. In den Kapiteln 4 bis 18 kommt es überhaupt gar nicht vor. Und das ist dann, da argumentieren dann die Personen, die an eine Entrückung glauben, dass genau in dieser Phase sie sozusagen hochgenommen werden in den Himmel, während unten auf der Erde die ganzen Katastrophen geschehen. Das ist ein Teil ihrer Argumentation. Wichtige Argumente für den Post-Tribulationismus, das ist die Entrückung post eben für danach, nach diesen 7 Jahren. Das bedeutet, dass die Gemeinde durch diese Zeit muss. Dass die Gemeinde eben während dieser Trübsal auf der Erde sein wird. Die Heiligen in der Offenbarung werden als Hinweis für die Gemeinde auf der Erde herangezogen. Unterscheiden sich die Heiligen in der Trübsal oder nicht? Der Wortgebrauch als solcher beantwortet die Frage nicht. Ein wichtiger Abschnitt in 2. Test 1, 5 bis 10, welcher die scheinbar posttribulationistisch ausgelegt wird. Also ihr könnt euch das mal ansehen. Schaut euch diese Verse in einer ruhigen Minute einfach mal an. Oder wenn ihr möchtet, können wir es natürlich auch jetzt machen, ja. Wir lesen, dass Gott Recht richten, vergelten und von flammenden Feuer. Die Frage ist eben, wo ist jetzt diese Entrückung? Ja, es gibt eben diese paar Verse, ihr kennt sie alle. Ein Argument für den Prätribulationismus, Prä ist eben vor, diese Vorentrückung ist, das finde ich eine interessante These, ist der Ablauf einer jüdischen Hochzeit. Da bin ich dann hellhörig geworden. Nicht, dass es wahr ist, aber ich fand die These interessant. In einer jüdischen, ich weiß auch gar nicht, wie eine jüdische Hochzeit funktioniert. Also ich muss das jetzt glauben, was der Theologe da geschrieben hat. Also zuerst kommt die Verlobung, der Bräutigam zahlt den Brautpreis. Der Bräutigam geht in sein Elternhaus zurück, um die Wohnung für seine Braut einzurichten. Der Bräutigam holt die Braut zu einem Zeitpunkt, und jetzt wird es interessant, welche die Braut nicht kennt. Der Bräutigam kehrt in sein Haus des Vaters zurück, um die Ehe zu vollziehen und in einem siebentägigen Fest die Hochzeit zu feiern, wobei die Brautkammer nicht verlässt. Schwere Kost, ich weiß, Leute. Aber das ist das, damit argumentieren Personen, die von einer Vorentrückung ausgehen. Dass sie sagen, seht ihr, das ist der Ablauf einer jüdischen Hochzeit, wir gehen. Jesus ist gekommen, ist gekreuzigt, der Preis ist bezahlt und er ist weggegangen. So. Und wir wissen, und er wird dann sozusagen hochgenommen. Da oben wird sozusagen die Hochzeit gefeiert, während unten alle platt gemacht werden. Und dann kehrt man schön wieder zurück in eine heile Welt. Es ist nur eine These. Aber ich fand es interessant. Die heutige Gemeinde wartet auf den Bräutigam. In der Offenbarung 19,7-9 wird das Hochzeitsfest angekündigt, was nach hebräischem Heiratsbrauch voraussetzt, dass die Hochzeit bereits stattgefunden hat. In der Offenbarung 21 wird die Braut dann als Weib des Lammes bezeichnet und somit ins Haus des Bräutigams eingezogen. Der Prätribulationismus sieht eine Zeit zwischen Entrückung und Wiederkunft vor. Wo kommen die Verbündeten des Versuchers her? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Personen mit futuristischer Sicht benutzen, denn sie sagen sich ja, ihr kennt diese Geschichte, wo man dann gefragt hat, ja, wessen Braut wird es dann werden in diesem Reich? Meine, die von meinem Bruder und so weiter. Was sagt dann Jesus? Genau, es gibt gar keine Hochzeiten, Kindervermehrung und so weiter. Weil er sagt dann, wir werden sein wie Engel. Wie Engel, ja. Was das jetzt heißt, ist das. Und daraus leiten dann diese Prätribulationisten ab, wer wird denn dann der Feind sein, der sich am Ende der Zeit, ganz am Ende, wenn Satan dann wieder rausgelassen wird, nach diesen 1000 Jahren. Und da steht, dass er sich mit gewissen Leuten verbünden wird. Und dann sagen die Personen, ja, ja, wir können es ja hier nicht sein, weil wir alle mit einem Auferstehungsleib wiederkommen werden. Was impliziert, dass diese Personen, die sich ja nicht vermehren werden, in diesem Zeitstrahl von 1000 Jahren die gleiche Anzahl der Personen bleiben. Und dann sagen sie, wo kommen denn dann die Personen her, die sich am Ende der Zeit, nach diesem futuristischen Modell, mit dem Teufel verbünden werden? Und dann sagen sie, wenn wir hier oben Party machen mit Jesus, dann werden da unten die ganzen Leute werden alle platt gemacht, eine ganz kleine Schar von Personen wird übrig bleiben und diese Personen werden nicht mit einem Auferstehungsleib ins tausendjährige Reich eingehen und die Personen der ersten Generation werden dann natürlich schon Personen sein, die Jesus angenommen haben, das alles geglaubt haben, die kommen dann rein, aber ihre Nachfolger könnten vom Glauben abfallen. Und die werden in diesem Zeitstrahl, dadurch, dass die sich ja vermehren können, wachsen. Und aus dieser Schar könnten dann Personen herausgenommen werden, die sich nach diesen 1000 Jahren mit dem Teufel verbinden. Das ist nur als Theorie. Dass so eintrifft, ist eine ganz andere Baustelle. Aber nur wegen dem Verständnis, wie solche Leute argumentieren. Hm? Ist das verständlich? Ein bisschen weit ausgeholt, oder? Okay. Auf der nächsten Seite sieht man, da habe ich so ein Bild, leider habe ich es nicht auf Deutsch gefunden. Und da sieht man das so ein bisschen, diese verschiedenen Modelle. Das erste ist die Vorentrückung, also dieses Tribulation, was da steht, das sind dann die 7 Jahre. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. Das heißt, es gibt das erste wäre diese Vorentrückung, von der ich gesprochen habe. Das zweite ist die Mittelentrückung, aber von da gibt es erstens nicht wirklich viel biblische Beweistexte und das glauben eigentlich auch die wenigsten, deswegen muss man darauf gar nicht groß eingehen. Und das andere ist, dass die von der großen Trübsal in der Zukunft sprechen, die sagen, nein, die gesamte Gemeinde muss da durch, die werden alle geläutert werden und danach wird es erst eine Entrückung. Okay, das nächste ist die Wiederkunft Christi. Christi Wiederkunft ist gewiss, die ganze Bibel gibt davon Zeugnis und wird von allen evangelischen Christen auch so gelehrt und vertreten. Er wird über den Wolken kommen und so zurückkehren, wie er von uns gegangen ist. Er wird sichtbar auf dem Ölberg in Jerusalem zu sehen sein. Denn dieses sagen wir euch mit den Worten des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig blieben, bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Wachet also, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommt. Jesus wird nicht wiederkommen, bis das Evangelium in alle Welt getragen wird. Es ist die Gnade Gottes, dass Jesus nicht heute kommt, sondern noch zuwartet. Interessanterweise gibt es eben diesen Charleston, diesen Präteristen, und der sagt, also er glaubt eben an diese an die große Trübsal im Jahr 70, und ich war da ganz erstaunt, denn es heißt ja auch so. Also erst muss das ganze Evangelium in die Welt getragen werden. Und der hat dann behauptet, aber er konnte es nicht belegen, er hat es einfach nur gesagt, dass zur Zeit Jesu Christi das Evangelium in die gesamte Welt getragen wurde. Da dachte ich, meine Güte, wie haben die das denn geschafft? Also jetzt ohne Internet, kein Fax, kein Telefon, Also irgendwie von den technischen Voraussetzungen kann ich mir das äußerst schwierig vorstellen. Aber er behauptet, nein, das ist auch erfüllt, damals zu dem Zeitpunkt, das ist in seinem Buch, das heißt Die große Trübsal, sagt er, dass auch zu dem Zeitpunkt, also zu Jesu Zeit, das Evangelium in die gesamte Welt getragen wird. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel prasseln vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden. Spekulationen über die Wiederkunft Christi haben sich in der Vergangenheit alle als falsch erwiesen. Verschiedene Glaubensgemeinschaften versuchen, den Tag der Wiederkunft zu errechnen. Also eben einer dieser elendigen, sinnlosen Versuche. Aber das scheint wirklich zu fruchten. Immer wenn es im Politischen, wenn es politisch schwierig ist, wenn irgendwelche Konflikte sind, dann kommen eben all diese Endzeitpropheten mit all ihren wundervollen Büchern, die sie schreiben. Die Leute kaufen diese Bücher. Man kann scheinbar eine Menge Geld damit verdienen. Und ja, das lässt sich natürlich immer gut verkaufen, wenn eben gerade so wie jetzt es Konflikte auch sogar in Europa gibt, dann wird man scheinbar doch ein bisschen hellhöriger auf solche endzeitlichen Prophezeiungen. Ein wichtiges Fragezeichen ist die genaue Wiederkunft Christi. Hier gibt es große Unterschiede in den Verständnis verschiedener Theologen. Nach der Gründung der Staatskirche unter Kaiser Konstantin verblasste die unmittelbare Hoffnung auf Christi Wiederkunft. Eben in der Hochburg der Philosophie Alexandria wandelte sich die dortige Schule der Schriftauflesen gegen die wörtliche Hermeneutik. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Israel, das ist immer richtig heikel. Wo steht Israel in dieser Geschichte? Da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Das sage ich Ihnen, so spricht Gott der Herr. Ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, zu denen sie gehen mussten. Ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Das ist natürlich die Argumentation von denen, die sagen, seht ihr, 1948, Israel ist wieder zusammengeführt worden, der zionistische Kongress in Basel, der erste, da war eben der Herzl, ich glaube, das war ein Wiener sogar, der Herzl, ein Österreicher, der hat in Basel die Leute zusammengesammelt. Und es gibt natürlich nicht wenige, die sagen, ja, da gibt es Punkte, auch bezüglich eben des Abraham-Bundes, die Landverheißung, das ist immer dieses ganz große Thema. Ist es schon passiert? Muss sich das noch erfüllen? Muss man das vergeistlichen? Hat die Gemeinde das übernommen? Etc., etc., etc. Die aktuelle politische Situation spielt natürlich denen zu, die daran glauben, dass Israel wieder ein Recht in der Zukunft hat. Denn natürlich auch all diese Angriffe, die geschehen, die ganzen militärischen Aktionen, die es gegen Israel gab, ich glaube, es waren 5 an der Zahl in den letzten eben gut 50 Jahren, hat Israel alle überwunden. Nicht nur das, sie sind auch überall siegreich herausgekommen. Also ich stelle mir natürlich auch die Frage, wenn das wirklich alles Geschichte ist und die nun gar nichts mehr zu sagen haben, dann ist es schon erstaunlich, dass die sich dort wieder nach 2000 Jahren sammeln. Es gibt kein Volk in der Geschichte, das das geschafft hat. Es gibt absolut gar keinen Vergleich in der Geschichte, zumindest ist mir keiner bekannt, wo so etwas in dieser Form passiert ist. Ein wichtiges Argument ist die Erfüllung des Abraham-Bundes eben mit der Landverheißung. Nach arminianistischer Auslegung wurden alle Verheißungen an Israels, welche noch offen waren, durch die Gemeinde erfüllt. Also das läuft dann eben unter Ersatztheologie. Eine wichtige These ist die, dass der Bund mit Israel an Bedingungen geknüpft war und Israel diese gebrochen hat. Ja, gut, das wissen wir auch. Das ist jetzt nichts Neues. Als Gegenargument wird dann natürlich angeführt, und ich frage mich natürlich, als wären wir jetzt besser als Israel, als hätten wir jetzt diese Bedingungen erfüllt. Und das als Gegenargument wird natürlich eben aufgeführt, dass die Ratifizierungszeremonie, die in 1. Mose 15, 9 bis 17 findet, wo ihr seht, wo Gott eben durch dieses Blut, dass nur er da durchgegangen ist. Nur er ist da durchgelaufen, der Herr oder sein Schalier, sein Gesandter. Nur er hat sich verpflichtet, sagen sie, nicht wir. Es war sozusagen nur von einer Seite, eben von Gottes Seite wurde das erfüllt und nicht an Bedingungen geknüpft. Manche sagen dann ja, aber im Nachhinein haben sie dann doch wieder gewisse eben Bünde gebrochen. Aber die Frage ist natürlich auch dort, was die Gegner dann sagen, ist es realistisch, dass Gott nachträglich Bedingungen für etwas aufstellt? Das muss man sich natürlich dann auch immer wieder fragen. Also, ein wichtiges Argument ist natürlich, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat, was wir bei Römer 11 finden. Und Römer 11, 29. Paulus macht zwar deutlich, dass die völkische Zugehörigkeit nicht das wahre Israel ausmacht, Römer 9, 6, und im Galaterbrief werden gläubige Heiden Abrahams Kinder genannt. Doch sollte man eben sehr vorsichtig sein, alle Prophezeiungen an Israel zu vergeistlichen oder auf die Heiden zu übertragen. Die Frage ist natürlich, hat Gott einen Plan mit Israel? Die Prophetien aus Abrahams Verheißung haben einen Auftrieb bekommen, eben durch die politischen Ereignisse, die sich rund um Israel in den letzten, ja sicherlich 50, 60 Jahren noch zugetragen haben. Ich habe eine ganz interessante These, man kann es sehen, wie man will, aber ich will es trotzdem kurz sagen. Es gab in Regensburg um 1217 einen Rabbiner, der hieß Jehuda der Fromme, vielleicht kennt die Geschichte jemand. Er hat eine Voraussage gemacht, wenn die Türken Jerusalem erobert haben, dann werden sie 8 Jubeljahre, ein Jubeljahr aus dem AT kennt ihr, das sind 50 Jahre, also 8 Jubeljahre, 400 Jahre in Jerusalem herrschen. Danach wird Jerusalem ein Jubeljahr, 50 Jahre lang Niemandsland sein. Und dann im 9. Jubeljahr wieder in den Besitz des jüdischen Volkes zurückkehren. Dann beginnt die messianische Endzeit. Das ist eine These, fand ich ganz interessant, weil sich das so auch zugetragen hat. Nämlich 517 im Jahr 517 wurden eben die Malukken von den Türken besiegt. Sie blieben tatsächlich 400 Jahre dort bis 1917. Dann wurden diese wiederum von den Engländern besiegt. Und dann ist eben etwas Interessantes passiert. 50 Jahre später, also ein Jubeljahr später, 1967, ist eben auch wieder was Interessantes passiert. Nämlich, dass Jerusalem wieder ganz den Juden gehört. Nicht nur die eine Hälfte, sondern die haben dann ganz Jerusalem eingenommen. Das nächste Jubeljahr, jetzt kann man locker rechnen, 67 plus 50, 2017. Ist also bald, aber dazu hat er nichts gesagt. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie groß was passieren wird, aber ist nur eine These, kann man sehen, wie, ich habe es euch einfach, ich habe es bei Israel heute runtergeladen und ich fand es interessant. Okay. Offenbarung des Johannes. Die Absicht der Offenbarung war, den Gläubigen zu zeigen, was nach dem Ratschluss Gottes in Zukunft geschehen sollte, wenn man eben eine futuristische Sicht hat oder nach präteristischer Sicht bereits geschehen ist. Die ersten Jahrhunderte glaubten die Urkirche diesen zukünftigen Prophezeiungen. Sie bekannten sich zum Chiliasmus, also ein tausendjähriges Reich, was auf der Erde bestehen wird. Der Wandel kam dann erst eben im 4. Jahrhundert. Und so sagt es dann auch Johannes, im 1,19, schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. Wir haben eine chronologische Anordnung. Dinge, die Johannes sah, Dinge, die sind und Dinge, die noch kommen werden. Das ewige Reich Gottes ist der Höhepunkt in der Prophetie des AT. Darum berichtet Kapitel 21 und 22 der Offenbarung von etwas ganz Neuem. Mit der Offenbarung wird das AT ins NT geholt. Es befindet sich hier zwar keine unmittelbaren Zitate aus dem AT, aber es befinden sich so circa 550 Aussagen, die sich auf das AT beziehen. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder genannt wird, eben ist diese 144.000. Da haben die verschiedenen Denominationen auch gewisse Vorstellungen, manche vergeistlichen, dass sie sagen, ja, das ist so eine symbolische gerade Zahl, was dann 144 gerade oder ist mir völlig rätselhaft. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, das so irgendwie zu vergeistlichen oder umzudeuten ist, dass alle 12 Stämme separat aufgeführt werden. Ich meine, wird jeder einzelne Stamm wird dort aufgeführt. So, jetzt kommen wir zum tausendjährigen Reich. Nach der Trübsal kündigt sich eine neue und letzte Heilzeit an. Der Herr Jesus kommt als Sieger wieder auf die Erde zurück, die Erde wird gereinigt und der Teufel wird 1000 Jahre gebunden, je nach endzeitlicher Vorstellung. Jesus wird von Jerusalem aus zentral die Welt regieren. Theokratie, das sogenannte goldene Zeitalter, wird beginnen. Die drei bekannten Haltungen zum Millianismus sind eben Prä-, Post- und der Amillianismus. Der Postmillianismus ist sehr optimistisch. Die große Trübsal wird durch die Ereignisse um ca. 70 nach Christus abgeschwächt und die Kirche wird die Macht des Bösen überwinden mit in einem fließenden Übergang in der Ewigkeit. Eine der bekanntesten Postmillianisten, Lorraine Bodnar, Er schrieb in seinem Standardwerk das Millennium folgendes. Postmillennisten glauben, dass das Reich Gottes jetzt in diesem gegenwärtigen Zeitalter durch Predigt des Evangeliums und den rettenden Einfluss des Heiligen Geistes auf die Herzen einzelner Menschen verwirklicht wird. Und dass zu einem unbestimmten zukünftigen Zeitpunkt die ganze Welt christianisiert wird. Sie sind ebenfalls der Meinung, dass Christus zum Abschluss des tausendjährigen Reiches eine Epoche unbestimmter Dauer, die von Gerechtigkeit und Frieden geprägt wird, wiederkommen wird. Das tausendjährige Reich nach dem postmillennialistischen Ausschau hält, ist ein goldenes Zeitalter am Ende der gegenwärtigen Heilszeit oder des Gemeindezeitalters. Nach Böttner wird das Böse auf ein Minimum reduziert werden. Die Bibel besagt, dass das Böse neben dem Guten auswachsen wird und am Ende der Zeit wird Gott den Weizen in seine Scheune sammeln und die Spreu in ewigem Feuer verbrennen. Am Ende der Gemeinde werden viele Not leiden und die Liebe wird in ihnen erkalten. Der Arminianismus besagt, dass Christus jetzt und hier regiert. Die Gemeinde wird auf einen kleinen gläubigen Rest zusammenschmelzen. Der Arminianist geht davon aus, dass Satan während der Gemeindezeit gebunden ist, sodass er die Völker nicht verführen kann. Schaut man sich aber die letzten 100 Jahre an, eben Islamisierung früherer christlicher Staaten, muss man sich natürlich da die Frage stellen, ob das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt bezüglich endzeitlichen Vorstellungen, wie ist der aktuelle Status des Versuchers? Ist er so ein bisschen gebunden? Ist er ganz viel gebunden? Ist er überhaupt gar nicht gebunden? Das ist so, je nach endzeitlicher Vorstellung hat dieser Versucher einen entsprechend anderen Status. Der Kritikpunkt an den Prämillianisten ist, dass für die Offenbarung 20 von dem tausendjährigen Reich gesprochen wird. Die Prämillianisten entgegnen, dass die Zahlen in der Offenbarung nicht symbolisch sind. Die erwähnten 1260 Jahre oder 42 Monate sind ebenfalls wörtlich zu verstehen. Die Grundlage für das tausendjährige Reich bilden in erster Linie die zahlreichen Weissagungen im Alten Testament über das Kommen des Messias, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Eine Erklärung für das Auseinanderfallen von der Wiederkunft Christi und dem Gericht Gottes nennt Fruchtenbaum das Gesetz der doppelten Erwähnung. Dort zitiert unter anderem Sacharja 9, 9 und 10, wo im Vers 9 das Kommen des Messias steht und im Vers 10 steht das zweite Kommen des Messias. Die Vorstellung von einem irdischen tausendjährigen Reich war besonders in der frühchristlichen Zeit sehr lebhaft. In der Kirchengeschichte haben wir vor allem Papias, welcher als Hüter der apostolischen Tradition gilt. Im Papias, wie man sieht, 65 bis 140 nach Christus, kommt also recht dicht sozusagen an die Apostel heran. Verfasste die Überlieferung eben nach 5 Bücher, welche leider nicht mehr existieren. Es existieren noch, wenn ihr in Google Papias Fragmente eingibt, dann kommt ihr ungefähr noch auf so eine A4-Seite Text, was von verschiedenen Kirchenvätern zusammengesammelt wurde. Ich werde hier nur ganz kurz auf ein paar interessante Aspekte von ihm eingehen, weil er doch recht dicht an die Apostel heranreicht. Papias bietet aber aufgrund mündlicher Überlieferung auch noch andere Erzählungen, nämlich unbekannte Gleichnisse und Lehren des Erlösers und außerdem noch einige sonderbare Berichte. Zu diesen gehört seine Behauptung, dass nach der Auferstehung der Toten 1000 Jahre kommen werden. Das ist von Eusebius. Und Eusebius, alleine schon aus dieser Aussage sieht man, dass Eusebius nicht besonders viel von diesem Papias hielt. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, dazu komme ich noch in dem nächsten Absatz, den Papias betrifft. Papias sagt nämlich, es werden Tage kommen, wo Weinstöcke wachsen werden. Jeder mit 10.000 Reben und an jeder Rebe 10.000 Zweige und an jedem Zweige 10.000 Schosse und an jedem Schoss 10.000 Trauben und an jeder Traube 10.000 Beeren und jede Beere wird ausgepresst mit 1.000 Liter Wein. Wenn man das natürlich hört, in erster Linie, würde man denken, was ist das denn für ein Spinner? Ja? Die Frage ist natürlich, ist diese Person ein Spinner und Übertreiber oder sprengt es unser menschliches Fassungsvermögen bezüglich des zukünftigen Reiches Gottes? Ein großer Teil der Forscher bejaht heute die Kenntnis und Bezeugung zur Apokalypse. Da gibt es eben der Gerhard Meyer, der sagt, dass eigentlich viele Kirchenforscher eigentlich zugeben, dass der eigentlich ernst zu nehmen ist, dass der eigentlich nicht wirklich ein Spinner war, sondern dass man den ruhig ernst nehmen kann. Man muss ihn nicht vertreten, aber eben die Personen, die nach ihm kamen, die hielten von seinen Vorstellungen nicht besonders viel. Justin der Märtyrer, eben auch recht dicht daran, 100 bis 165, glaubte ebenfalls an das taubenrinnige Geist, so wie Bischof Irenäus, 130 bis 200 als Schüler von Polycarp, welcher ein Apostelschüler war. Whitby, einer, der allgemein als Begründer des Postmillianismus gilt, schreibt: Die Lehre vom tausendjährigen Reich und dem irdischen Herrschaft der Heiligen für 1000 Jahre wird heute von der gesamten römisch-katholischen Kirche und von dem größten Teil des Protestantismus abgelehnt. Und trotzdem werden sie unter den redlichsten Christen 250 Jahre lang als apostolische Tradition angesehen. Also was er eigentlich sagen möchte, er glaubt zwar gar nicht daran, aber er ist zumindest so ehrlich zu sagen, wenn wir es ganz genau nehmen, die ersten 250 Jahre glaubten die dortigen Christen, wie er sie nennt, die redlichen Christen, dass es ein irdisches, tausendjähriges Reich geben wird. Deswegen heißt es auch, die ersten 300 Jahre sind ein Zeugnis chiliastischer Eschatologie der frühen Kirche. Neuer Himmel und neue Erde. Am Ende des tausendjährigen Reiches wird Satan losgelassen, er wird zur letzten Schlacht zwischen dem Teufel und seiner Verbündeten aus dem Volk kommen, welche Jesus nicht angenommen haben aus den Gläubigen. Auch wieder futuristische Sicht. Danach folgt die Vernichtung des Teufels und dem Gericht über die Ungläubigen. Damit endet dann das tausendjährige Reich. Es ist dann quasi eine neue Heilsepoche, sozusagen, wenn diese 1000 Jahre durchgehen oder durch sind. Da sind noch ein paar, die verbünden sich mit Satan. Also wenn man das chronologisch betrachtet, wie es in der Offenbarung steht, es gibt nochmal einen letzten Kampf und dann wird davon neuem Himmel und neue Erde gesprochen. Also eben je weiter wir eigentlich in die Zukunft schauen, desto dünner werden natürlich die Informationen. Und ich bin dann einer, der dann sagt, also dann sollte man noch ein bisschen vorsichtiger mit seinen Äußerungen sein, wenn die Informationen dann doch ein bisschen dürftiger werden. Nach dem Gericht wird eine neue und ewige Welt geschaffen werden. Eine wichtige Frage ist, ob die alte Erde erneuert oder komplett neu gemacht wird. Wenn man bedenkt, dass das Meer nicht mehr sein wird oder die Sonne nicht mehr sein wird, weil Gott für uns das Licht sein wird, so können wir doch von gravierenden Veränderungen ausgehen. Hebräer 12, 22 bis 24 beschreibt das neue Jerusalem als die ewige Wohnung der Erlösten. Bei Fruchtenbaum finden wir dann, der hat dann so ein bisschen gerechnet, was diese 12.000 Stadien mit den 144 Ellen bedeuten. Und der kommt dann auf einen Kubus von eben 2200 Kilometer Breite, 2200 Kilometer Tiefe und 2200 Kilometer Höhe. Es gibt ja so Völker, die haben so Zahlensysteme. 1, 2, 4. Und dann hört's auf. Ja, eher so, ja, wo die sich vielleicht nicht so technologisch entwickelt haben, was ich jetzt gar nicht auch bösartig werten will oder so. Aber auch dort, da muss man sagen, das wird einfach ganz schön groß. Und da sollen wohl dann alle reinpassen. Also nach auch Fruchtenbaum, das ist, den würde ich auch eher so dispensationalistisch einordnen. Und der sagt, so, da wird dann irgendwas von oben kommen, das ist ein riesiges goldenes Gebäude, das wird phänomenal und alle werden da sozusagen in diesen Wohnungen Platz finden. Gott aber hat also erfüllt, dass er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden werde. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen von Angesicht des Herrn und er den euch zuvorkommenden Jesus Christus sende, welcher freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu der Zeit der Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das ist auch immer so ein wichtiger Punkt. Was ist mit Wiederherstellung gemeint? Wir haben wohl ein Problem gehabt bei Adam und Eva, da ist irgendwas schiefgelaufen. Dann gab es irgendwie so einen riesen Kreis, große Probleme. Und die Frage ist eben, ist mit Wiederherstellung irgendwo sozusagen dieser Zustand wieder gemeint? Oder ist jetzt ein besserer Zustand wieder gemeint? Aber irgendwie wird er von etwas eben, sonst würde man ja nicht von Wiederherstellung reden, also ist das Kaputte wieder in Ordnung gebracht. Okay, jetzt kommen wir noch zu den Endzeitmodellen. Ich bin jetzt da von drei Grundmodellen ausgegangen, das werdet ihr, die so ein bisschen Endzeitliteratur haben, das wird in der Regel auch so gemacht. Prämillianismus, Postmillianismus, Amillianismus und dann noch ein paar Ausprägungen. Prämillianisten erwarten die Wiederkunft Christi vor dem tausendjährigen Reich, eine Zeitperiode zwischen der Wiederkunft und Vollendung. Dispensationalisten erwarten die Wiederkunft Christi vor dem tausendjährigen Reich mit der Erfüllung der in Israel ergangenen Prophezeiungen in dieser Zeit. Postmillianisten erwarten die Wiederkunft Christi nach dem tausendjährigen Reich. Dieses Reich ist bereits angebrochen und der größte Teil der Menschheit wird sich zu Gott bekehren. Präteristen glauben, dass die große Trübsal sich bereits im ersten Jahrhundert erfüllt hat und sie beziehen die Offenbarung des Johannes auf diese Zeit. Arminianisten erwarten kein irdisches tausendjähriges Reich. Die tausend aus der Offenbarung ist symbolisch zu verstehen und für die gegenwärtige himmlische Herrschaft Christi und das Gemeindezeitalter. Also, der historische Prämillianismus knüpft an die frühen Kirchenväter an. Sie kennen keine strenge Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Die Vorsilbe Prä vordrückt aus, dass Christus vor dem tausendjährigen Reich auf die Erde kommen wird. Christus hat bei seinem ersten Kommen die Herrschaft Gottes auf der Erde aufgerichtet und wird sie mit seinem zweiten Kommen vollenden. Dazwischen liegt die Zeit der Gemeinde und der Mission. Christus kommt vor dem Millennium nach der Trübsal wieder. Die Gemeinde wird in der Trübsal geläutert und bewahrt. Jesus kommt nach der Trübsal sichtbar und in Macht auf, um seine Gemeinde zu entrücken und das tausendjährige Reich aufzubauen. Am Ende des tausendjährigen Reichs wird es eine Rebellion des Teufels geben, welche zwischenzeitlich für diese Periode gebunden sein wird. Also nach dieser ist er eigentlich gebunden in diesen tausend Jahren. Israel wird eine gewisse Rolle eigentlich zugestanden. Die Verheißungen an Israel werden sich in Zukunft erfüllen. Dazu gehört auch der Abraham-Bund mit der Landverheißung. Der David-Bund erfordert ein irdisches Gottesreich. Eben 2. Samuel 7 wird einmal gerne zitiert. Israel wird in Zukunft zum Messias Jeschua bekehren. Die Gemeinde hat nicht den Platz Israels eingenommen. Man sieht es auf der Grafik so ein bisschen. Das ist aus Wikipedia übernommen. Und das zeigt es. Und manchmal zeigt ja ein Bild auch wirklich mehr als 1000 Worte. Der Dispensationalismus, der ist recht jung. Eben Begründer, wahrscheinlich Nelson Darby, 1882, teilt die Menschheitsgeschichte in sogenannte Zeitheilsalter an. Das ist eine Variante, es gibt verschiedene, manche haben da auch 8, je nachdem, wen man da zitiert, aber das ist so ein Klassiker. Zeitalter der Unschuld, des Gewissens, Herrschaft der Menschen durch den Menschen, dann die Verheißung, Gesetz, Gnade oder Kirche, Herrschaft Christi. Und es beginnt immer mit einem gnädigen Akt Gottes und endet mit dem Unvermögen der Menschheit. Es wird gelehrt, dass sich die Juden nach dem von Christus angekündigten Königreich verworfen hätten. Damit habe Jesus die Gemeinde gegründet. Die Gemeinde wird als Mysterium eine Art, also hier sieht man, es gibt so eine Art Knick im Heilsplan bei dieser Vorstellung. Und nach dem Motto, die wollten nicht weiter und dann gab es sozusagen so eine Abbiegung. Also es gibt einen gewissen Bruch im Heilsplan bei dieser Vorstellung. Zuerst wird die Gemeinde entrückt werden, bevor die Erde von der großen Trübsal heimgesucht wird. Das glauben viele von Ihnen, das, was ich vorhin ankündigte, eben die Hochzeit, die vorher stattfindet und dann die ganzen Schalen, Posaunen, was auch immer, was sich dann alles ausgießt, davon werden die da nicht betroffen sein. Das Millennium, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Einschub, was Sie als Kritikpunkt an andere nehmen, die nicht an das Millennium glauben, denn die sagen, das Millennium ist eben notwendig, damit sich die alttestamentarischen Verheißungen im Rahmen eines irdischen Reiches Gottes erfüllen können. Die sagen sich, was machen wir mit all den Prophezeiungen in der Geschichte, die sich nach ihren Vorstellungen noch nicht erfüllt haben? Das heißt, dann muss man vergeistlichen sagen, nein, die sind es nicht, wir sind es jetzt. Oder es muss irgendwo in der Zukunft ein Zeitfenster geben, wo man diese Prophezeiung dann reinsetzen kann. Mit der Entrückung der Gemeinde wird vor der großen Trübsal kommen für Israel wieder mosaische Gesetze zur Geltung. Auf der ganzen Linie ist Israel das Ziel des Heilsgeschehens. Es besteht weiterhin eine strikte Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Das Millennium ist notwendig, wie ich schon sagte, wegen der gesamten Verheißung. Israel wird das Hauptvolk der Erde sein. Der Dispensationalismus teilt sich dann noch in 3 große Strömungen, klassisch, progressiv und revidiert. Und im Gegensatz zum klassischen Dispensationalismus beschränken sie Gottesreich nicht auf das zukünftige Millennium. Das Gemeindezeitalter ist eine Zeit prophetischer Erfüllung. Die Hoffnungen des Alten Testaments erfüllen sich anfänglich im Gemeindezeitalter und im vollen Umfang im zukünftigen Millennium. Der progressive Dispensationalisten sehen nach Römer 11 eine zentrale Rolle Israels in der Zukunft und die Wiederherstellung dieses Volkes. Das Modell geht von einer unaufhaltsamen Abwärtsentwicklung dieser Welt aus, erwartet wird der Niedergang der Moral, die Verweltlichung der Kirche, Krieg um die heilige Stadt Jerusalem. Also nicht nur, sondern sicherlich auch dort. In der gegenwärtigen Dispensation ist Israel als Volk beiseite gesetzt. Die Erwartungen an das Bundesvolk werden sich erst in Zukunft erfüllen. Die Gemeinde wird von der großen Trübsal entrückt, was ich sagte, da ihre Berufung ja himmlisch ist. Israel und ihre irdischen Berufungen müssen durch die Trübsal und werden dort geläutert. Das würden dann sozusagen dann auch die Personen sein, wie ich sagte, die irgendwo im tausendjährigen Reich sich ja irgendwo wieder sozusagen vermehren müssen. Ja? Weil irgendwo muss das Volk ja wieder herkommen, was man mit Eisern und stark prügeln kann. Okay. Postmillennismus. Jesus Christus kommt nach dem Millennium. Das Reich Gottes wird kontinuierlich auf dieser Erde ausgebaut durch fortschreitende Christianisierung. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir haben alles, alle Macht, alle Kraft ist uns gegeben und jetzt gehen wir raus und wie eine Welle überrollen wir die ganze Welt. Es ist dann sozusagen nur eine Frage der Zeit, bis wir sozusagen unser Ziel erreichen. Das ist sozusagen so eine, um es mal salopp zu formulieren. Eben durch geistliche, technische, moralische Vorwärtsentwicklung wird dieses Ziel erreicht. Eben im 17., 18., 19. Jahrhundert, da haben die wirklich viel gemacht im Bereich Mission, das muss man zugestehen. Aber die Frage ist, ob das natürlich ein Indikator für Wahrheit ist. Das dürft ihr euch dann eben selbst überlegen. Indizien dafür sind eben Verbesserung der sozialen Bedingungen, gewaltige Spendenbeiträge für christliche Zwecke, immer mehr Übersetzung der Bibeln weltweit, dass die Verkündigung wirklich bis ans äußerste Ende zu allen Völkern dieser Welt getragen wird. Christi Lehre und Ethik werden zunehmend an Einfluss gewinnen. Kurz vor Christi Ankunft wird es einen weltweiten Abfall geben. Die Stellung Israels ist nicht ganz klar. Gewisse Postmillennisten billigen Israel eine Sonderstellung zu, andere nicht. Der Teufel ist zu jeder Zeit gebunden, indem er ständig der Kontrolle Gottes untersteht. Nach Offenbarung 20 wird er aber auf eine besondere Weise gebunden werden. Das hat noch nicht stattgefunden, da das Friedensreich noch nicht begonnen hat. Zahlreiche Bibelverse werden die triumphierende Wiederkunft Christi voraussagen, liegen somit in der Zukunft. Doch zum Unterschied der Prämillennisten werden sich diese eben in der jetzigen Zeit erfüllen, in der jetzigen Heilzeit erfüllen und nicht zukünftig. Eben seit den gewaltigen, durch diesen ganzen technischen Fortschritt, den es auch, muss man ja schon wirklich sagen, in den letzten 100, 150 Jahren, sicherlich mit der Erfindung der Dampfmaschine und dann weiter, hat dieses Modell ein bisschen an Gewicht gewonnen. Ja. Weil sie sagen, du, wir sind jetzt auch technisch in der Lage, auch mit den Ressourcen, den finanziellen, dass wir wirklich bis in die letzten Winkel der Erde mit, ich weiß gar nicht, wie viel Bibelübersetzungen es in wie viel Sprachen und Dialekten weltweit gibt, das müssten wahrscheinlich Tausende sein. Ja. Jetzt das nächste ist der Rekonstruktionismus, Dominionismus. Kennt jemand das Buch von Martin Erdmann? Das ist auch ein Begriff zur Macht, Dominionismus, der evangelikale Weg zum globalen Einfluss. Es ist eine Ausprägung des Postmillennialismus, und zwar die sagen sich, wir haben eben alle Kraft, alle Macht, alles ist uns gegeben und wir werden jetzt, also Schlagwörter sind Transformation, Transformieren von Gesellschaften, Transformieren von Staaten. Das Ziel ist die komplette Kontrolle über alle Staaten, alle Organisationen, die werden alle durchchristianisiert sozusagen. Das ist das Ziel. Es fallen so viele Schlagworte, Transformation, ganzheitlich, so Punkte, ja, wo ich dann auch immer hellhörig werde, wenn besonders viel so mit Schlagwörtern argumentiert wird, dann fragt man, okay, jetzt bitte ein bisschen mehr Fundament in diese Worte reinlegen, damit es nicht nur Floskeln bleiben. Ja. Dort ist es so, dass die versuchen, eben auch so diese Form der ganzheitlichen Mission, gerade in der Bibelschule, wo ich war, ist es leider auch so ein bisschen, die sind da auch so ein bisschen drin in dieser Bewegung. Die werden auch von ihm auch erwähnt, natürlich nicht im positiven Sinne. Gewisse Personen, gewisse Schulen und gerade viele Bibelschulen sind jetzt in diese Richtung, dass sie sagen, du, wir gehen jetzt dahin, wir werden die gesamte Welt transformieren. Und wie machen sie das? Sie tun sich mit allen anderen zusammen. Es ist, und das ist jetzt der große Unterschied zu vielen anderen Modellen, die sagen sich, das spielt keine Rolle. Es gibt also nicht eine Ursache- und Wirkungsprinzip, sondern das läuft, es kann, es muss nicht, aber es ist so ein bisschen so ein Gleichlauf. Das heißt, Ich werde hier mal was zitieren von einem Professor Dr. Johannes Reimer. Er ist ein großer Vertreter davon. Das könnt ihr nachlesen bei Idea Schweiz. Ich lese es kurz vor, nur einen Abschnitt. Und ja, wo ein solcher Raum von Christen gefördert wird, wo Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit auf Gottes Gnade gelebt werden, dort entsteht die Bereitschaft der Menschen, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen. Jesus hat das einmal mit den Worten in Matthäus 5:13-16 deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Menschen werden die guten Taten der Jünger sehen und dann den Vater im Himmel loben. So. Auch kontextualisierte Betrachtung von Versen kommen davor. Was bedeutet das? Man nimmt sich gewisse Verse und baut darauf dann seine Theologie auf. Oder seine Herrschaftstheologie, kann man sagen. Worum geht es? Die Verhältnisse oder die Idee so ein bisschen, die ich dort sehe, vielleicht ist so ein bisschen verkürzt, wird er mir wahrscheinlich gleich vorwerfen, dass wenn es einfach allen besser geht, wenn es alles, wenn das Gras ein bisschen grüner ist und die Sonne mehr scheint und alles sich vorwärts entwickelt, dann würden die Leute alle sagen, Halleluja, danke Herr, es ist wundervoll, dass du das alles gemacht hast. Das ist eine Sicht, man muss sie nicht vertreten. Man kann das ganze Interview dort lesen. Ich habe natürlich nur den Abschnitt genommen, der mich interessiert hat. Ihr könnt euch alles anschauen, was er dazu gesagt hat. Die werden natürlich immer wieder sagen, nein, 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 Jesus ist uns natürlich ganz, ganz wichtig. Und das glaube ich denen auch. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass man, wie es so schön heißt, die Menschen haben aus der Geschichte gelernt, dass sie nichts gelernt haben, dass wir in eine Form einer konstantinischen Kirche wieder zurückkommen oder einer Theokratie, wie wir sie zum Beispiel bei Calvin hatten, wo sich die Gemeinde mit Staatsmächten verbündet, man zwar das Gefühl hat, dass man diese christianisiert, aber die Geschichte hat eigentlich eher gezeigt, dass es genau in die andere Richtung geht. Deswegen bin ich bei solchen, lass uns alle gemeinsam was machen, egal woran du glaubst, das wird schon alles ganz toll werden, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber wer sich zu dem Thema interessiert, es ist eine Dissertation eines Schweizer Theologen, der das Ganze dann in Buchform gegossen hat. Und ich habe noch nie so etwas Ausführliches zu diesem Thema gesehen. So, der Präterismus, Präter von, eben lateinisch Präter, vorbei, vorüber, geht davon aus, dass sich die Welt endzeitlichen Prophezeiungen, also Ankunft des Messias, Ende der Welt, Wiederkunft Christi, entweder beim Fall Jerusalems im Jahre 70 oder beim Untergang Roms im 5. Jahrhundert nach Christus größtenteils schon erfüllt haben und diese erwartete Endzeit angebrochen ist. Es ist weniger ein Endzeitmodell, sondern eine bestimmte Art, die Prophetien des Neuen Testaments zu verstehen. Die Endzeitrede Jesu sowie die Offenbarung sind erfüllt. Der Antichrist war der römische Staat oder in personalisierter Form wahrscheinlich Kaiser Nero. Offenbarung 13. Endzeitlich ordnen sie sich eher postmillianistisch ein. Moderne Präteristen sehen einen Teil der neutestamentlichen Prophetie als erfüllt, wogegen radikale Präteristen alle neutestamentlichen Zukunftshoffnungen als erfüllt ansehen. Hier wird dann natürlich gerne zitiert, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn haben kommen sehen im Reich, in seinem Reich. Also hier geht es eben um eine Naherwartung aus der Offenbarung des Johannes eben abgeleitet. Es erwartet Ereignisse für die Juden, die Christen und das Römische Reich. Angekündigte Ereignisse werden mit nahe und bald beschrieben. Die große Trübsal erfüllte sich zwischen 63 und 70, was eben eine Daniel-Jahrwoche wäre, eben die 70. und endete mit der Zerstörung des Tempels. Für den Präteristen Chilton bringt die Einführung des neuen Bundes und die Abschaffung des alten Bundes und damit das Gericht über Israel mit sich. Er zitiert eben in diesem Buch Hesekiel 2:3-10, wo Israel als abtrünniges Volk beschrieben wird und da hat Israel natürlich nicht wirklich eine Hoffnung. Punkte, die dann gerne gebracht werden von futuristischen eben Endzeitvertretern, eben Sonne, Mond, Sterne, Blut, Feuer, Rauch, Dampf, werden eben in diesem Fall von diesen Personen oder auch von gerade von diesem David Chilton als eben poetisch verstanden. Und er zitiert dazu Punkte aus dem Alten Testament. Dann noch interessant fand ich noch von ihm, eben hebräische und griechische Buchstaben sind zugleich Zahlzeichen und so ergibt die griechische Schreibweise von Kaiser Nero im Hebräischen die Zahl 666. Aber das ist eine These, ja, das kann man sich darüber streiten, ob das wahr ist oder nicht, aber er formuliert das so. Preterismus in Verbindung mit Postmillennialismus rechnen mit dem Sieg des Evangeliums in der Welt, da die Trübsal schon hinter ihnen liegt, erwarten sie bessere Zeiten und eine Durchdringung der Gesellschaft mit der Botschaft Christi. Jetzt kommen wir zum häufigsten Modell, was vertreten wird eigentlich von allen großen Kirchen. Es geht zurück auf Origenes, welcher sich eine allegorische Auslegung bediente, wobei er das Reich Gottes vergeistlichte und behauptete, es sei von Adam bis zum gegenwärtigen Zeitalter der Gemeinde. Die alexandrinische Schule der Schriftauslegung wandte sich gegen die wörtliche Hermeneutik unter dem Einfluss Augustinus. Er glaubte an ein tausendjähriges Reich, doch sind sie aufgrund der Aussagen der Offenbarung 20 der Überzeugung, dass sich dieses Reich unsichtbar und gegenwärtig realisiert. Das seit der Auferstehung Christi aufgerichtete geistliche Friedensreich erlebt die Gläubigen schon jetzt, im Zwischenzustand von Tod und Auferstehung. Gegen Ende erwarten sie eine Intensivierung der Trübsal. Die Gemeinde wird nicht errückt, sondern durch die letzte Trübsal bewahrt. Dies hat schon begonnen, überall dort, wo die Gemeinde Verfolgung leidet. Wenn Jesus wiederkommt, wird er den Antichristen vernichten. Die Toten werden auferstehen und das Gericht aus Offenbarung 20 findet statt. Arminianisten sehen in der Offenbarung eben keine chronologische Abfolgung der Ereignisse, sondern einen zyklischen Aufbau. Sie glauben an eine plötzliche, sichtbare Rückkehr von Jesus Christus. Sie erkennen in Offenbarung 20,9 die Wiederkunft Christi. Der Teufel ist in der Zeit der Gnade bereits gebunden, wodurch der Auftrag der Weltmission erfüllt werden kann. Unten habe ich noch eine kleine Grafik dazu, wie das aussieht. Sie glaubten, dass sich die alttestamentlichen Verheißungen an Israel, David und Abraham durch Jesus Christus und die Gemeinde im gegenwärtigen Zeitalter erfüllten. Also hier haben wir auch einen gewissen, wie sagt man so schön, fällt mir gerade das Wort nicht ein, eben, dass sie die Erfüllung von Israel auf sich sozusagen beziehen. Ersatztheologie, genau, richtig, danke. Das war ein kleiner Überblick über die Modelle, was alle so ein bisschen gemeinsam haben. Jesus kommt wieder, Gott hat die Kontrolle über die Welt nicht verloren, Gott wirbt um die Menschen, auch wenn manches Leid auf der Erde geschieht. Die Erde wird einmal gerichtet, doch es wird in Zukunft eine vollkommene Welt geben. Der Prämillennialismus wird durch die frühen Kirchenväter vertreten und bietet Raum für eine positive Entwicklung in der Endzeit. Wie der Dispensationalismus weist er gewisses Potenzial an Weltflucht auf. Das bedeutet eben, dass man sich einfach zurücklegt und sagt, du, es wird sowieso alles untergehen, es wird zu großen Katastrophen kommen, also wo soll ich mich noch anstrengen? Was soll das? Ist nicht nötig. Muss nicht sein, aber es besteht ein gewisses Potenzial in dieser Richtung. Der Dispensationalismus, ein sehr ausschließliches und geschlossenes System, was wenig Spielraum zulässt. Zwei-Wege-Lösung ist ein bisschen problematisch, eben Gemeinde Israel separat, sowie die Auslegung aus dem AT heraus. Die Gefahr des Vernachlässigung des Diesseits ist eben damit auch gegeben und dadurch auch halt so eine gewisse Ghetto-Mentalität. Man versucht sich irgendwo einzuigeln, man kriecht in sein kleines Mauseloch zurück und wartet dann, dass Jesus irgendwann mal alles hier erledigt. Die Sichtweise der Postmillennialisten ist äußerst optimistisch und wird zunehmend Richtung Himmel entwickelt. Ja, ist für mich auch persönlich nicht ersichtlich, auch durch die großen Leistungen, die es in der Geschichte gab. Wenn ich natürlich nur aus dem Fenster gucke und mir eigentlich nur die letzten 100 Jahre ansehe, was da an Menschen gestorben ist, mal nur in den zwei Weltkriegen, muss man sich natürlich schon fragen, okay, ist das wirklich eine positive Entwicklung oder kommt diese positive Entwicklung vielleicht erst noch? Dort hat man eben den Vorteil, dass man dadurch, dass die 1000 eben nicht 1000 sind, sondern das ist halt so eine ganz große Zahl, eben 1, 2, viele, dort die Möglichkeit hat, also wie bei der Evolutionstheorie zu sagen, wir haben einfach viel Zeit. Und selbst egal was passiert, wir haben viel Zeit, irgendwann kriegen wir das schon hin. Der Zeitfaktor ist einfach sozusagen das Totschlagargument. Das eschatologische Modell des Präterismus ist sehr optimistisch und gegenwartsbezogen. Die präteristische Sicht könnte als eine Vorschattung der kommenden Ereignisse betrachtet werden. Die präteristische Denkschule hat eine lange Geschichte. Einer der frühesten Vertreter war Eusebius von Caesarea, der seine diesbezügliche Meinung in der Theophania niederschrieb. Die Naherwartung ist sehr zentral, doch hat der Messias eine Zeitbeschränkung für das Kommen des Reiches Gottes gesetzt? Bei einer Gelegenheit sprach er davon, dass seine Nachfolger das Reich Gottes sehen würden, bevor sie sterben. Bussard sagt dazu, die Vorhersage könnte in der Vision des Reiches Gottes erfüllt sein, Matthäus 17,9. Denn Petrus erklärte später, dass die Verklärung als Ereignis einer Vision des kommenden Königreichs und der Wiederkunft war. 2. Petrus 1,16 bis 18. Ich habe da noch so eine interessante These gelesen. Wir hatten ganz kurz noch, Otto, wir hatten kurz noch darüber gesprochen. Und zwar Pinchas Lapide, der jüdische Theologe, die Frau von ihm kennt ihr wahrscheinlich aus Bibel-TV, die Ruth. Pinchas hat viele tolle Bücher geschrieben. Und in einem Buch habe ich dazu eine interessante, vielleicht ein bisschen eine heikle These gefunden. Er sagte nämlich zudem, ja, Jesus hat sich einfach geirrt. Er wusste es nicht, er hat sich geirrt, als er das gesagt hat. Für mich verletzt es nicht die Sündlosigkeit des Messias, wenn er sich irrt, wenn er es nicht weiß, wenn er vielleicht was sagt, was er nicht wusste. Weil er hat es dann ja nicht bewusst getan. Jeder natürlich, der sagt, nein, es ist nur eine These, ich weiß, es ist sehr heikel, aber ich wollte einfach, dass ihr es mal gehört habt. Also die Frage ist auch, ist Jesus wiedergekommen? Haben seine Füße den Ölberg berührt und so weiter? Gibt es verschiedene Aussagen, wo das den Präterismus sicherlich auch herausfordert? Und dann die Frage ist, war es wirklich die größte, es war sicherlich eine große Trübsal, was natürlich Futuristen, die sagen, dass alles noch in Zukunft passieren wird, den Präteristen natürlich dann vorwerfen ist, ja, ist es wirklich die größte Trübsal? Es war sicherlich eine große Trübsal, aber handelt es sich um die Trübsal? Oder sind nicht eben die Sachen, die in den letzten 100 Jahren passiert sind, auch bezüglich Hitler, Stalin und Ähnlichen, doch noch um einige Dimensionen größer gewesen? Also das sind Fragen, mit denen sich sicherlich auch Präteristen beschäftigen werden. Der Arminianismus ist sehr realistisch und gegenwartsbezogen. Gut und Böse bleiben nebeneinander bestehen und wachsen beide aus. Es löst das Problem der Wiederkunft Christi sowie das damit verbundene Gericht. Andererseits bekommen hierdurch die Wiederkunft Christi einen nicht so hohen Stellenwert. Man neigt eher zu einer pessimistischen Sicht, wo am Ende nur ein kleiner Rest wahrer Gläubiger überbleibt. Die Stellung des Versuchers ist unklar und eben der Einfluss der alexandrinischen Denkschule, vor allem durch Augustinus. Die Frage ist dort, weil sie sagen, dass der Teufel gebunden ist. Also eben, wenn ich so ein bisschen aus dem Fenster gucke, ohne jetzt groß in die Bibel zu schauen, habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass der besonders stark gebunden ist. Aber das ist auch ein Punkt, mit dem sich diese Anhänger dann natürlich sicherlich auch auseinandersetzen. Wir versuchen, Modelle zu entwickeln, welche uns die Zukunft aufzeigen sollen. Eben das Problem ist natürlich, es handelt sich in diesem Fall um Modelle, es sind Denkmodelle. Es gibt kein Modell in der Bibel. Und deswegen, wie ich schon sagte, es gibt eigentlich nur das einzig korrekte Endzeitmodell, ist das da unten, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das ist eigentlich das, was man sich immer beherzigen sollte. Ich sage, oder wie es der Schriftsteller Horace Walpole so schön gesagt hat, die klügsten Propheten warten erst die Ereignisse ab. Ja, ist doch schlau, oder? Das war beim Orakel von Delphi übrigens auch so, dass man versucht, anhand von gewissen Bibelstellen auf gewisse Modelle zu entwickeln und den Leuten das ein wenig zu veranschaulichen durch diese Bilder, die ich euch da gezeigt habe. Trotzdem ändert es nichts daran, dass es nur Modelle sind. Jetzt kann man sagen, ich neige eher zu dem, oder man kann vielleicht, neigt man auch sogar auch zu zweien, was gewisse Punkte betrifft, neigt man dazu. Das sind gewisse Grundmodelle, wie gesagt, Ausführung, Ausprägung, wenn man die alle aufführen würde, das würde Bibliotheken füllen und die Seite hätten wir sowieso gar nicht. Aber das sind so ein bisschen Grundmodelle und deswegen, wie es so schön heißt, bei 2. Timotheus 4,5 sollte man nüchtern bleiben. Erstmal, wenn man mit solchen Diskussionen vielleicht kurz mal in den Kühlschrank rein, Puls runterbringen und dann wieder rausgehen, dann anfangen zu diskutieren, weil wenn man natürlich so, ey, ja, aber ich habe doch, und da ist mein Vers und hier habe ich noch einen Vers. Jeder hat seine Verse und das ist so wundervoll. Man sollte trotzdem versuchen, nüchtern zu bleiben, alles zu prüfen und an dem Guten festzuhalten. Vielen Dank.